Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf und dass ich eingeladen bin, jetzt auch diese Predigt zu halten. Ich habe schon einige Ihrer Mitschwestern und Brüder kennengelernt bei diesem Seelsorgeseminar. Richtig pfiffige Menschen, die sich aufmachen, weiterhin gute Gesprächspartner zu sein für Menschen, die in Not sind und die Krisen bestehen müssen. Bei der Auswahl des Textes, der jetzt dieser Predigt zugrunde liegt, war das auch der bestimmende Gedanke. Menschen in Not, Menschen, die eine Krise erleben. Und wie hilft ihnen Gott mittendrin? Ich lese uns wenige Verse aus dem Propheten Jesaja im Kapitel 49 und da die Verse 14 bis 17, den Anfang haben wir ja schon gesungen, eben in dem Lied, das wir miteinander vor Gott gebracht haben. Dort heißt es nun so, in Jesaja 49, 14 folgende: Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Deine Erbauer eilen herbei. Aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davonmachen. Schauen wir es genauer an. Zunächst eine menschliche Situation, die viele von Ihnen auch kennen. Man kommt in eine Traurigkeit, man hat einen Angehörigen verloren, es ist so schwer. Oder andere, die plötzlich gerade in dieser dunklen Jahreszeit immer wieder erleben, wie die Freude weggeht. Man will sich freuen, aber es geht gar nicht. Man möchte Anteil nehmen am Leben wie normal, aber man ist wie blockiert. Damals, diese Israeliten waren in einem fremden Land, fern der Heimat. Und diese vielen Jahre in der Fremde schlugen auf ihre Seele. Sie wurden traurig, man kann sagen, sie wurden depressiv. Und wenn Menschen in eine solche Traurigkeit hineinkommen, dann geht Gott, so diese subjektive Wahrnehmung, immer weiter weg von einem. Natürlich ist Jesus da, aber man erlebt Gott weit weg. Und so sprachen sie damals, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Was für Gedanken, wenn man Situationen, Wegstrecken erlebt, wo man diesen Eindruck hat, selbst Gott sieht nicht mehr, was ich durchmache. Er schaut weg. Wie bedrückend. Das war schwer für diese Menschen damals. Und sie rangen um Haltung, sie rangen um einen Weg, wie es weitergeht. Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Und jetzt ist es hochspannend, gerade auch aus seelsorgerlichem Grund, wie Gott jetzt da hineinspricht, in diese schwere Situation. Interessant ist, er spricht nicht hinein mit guten theologischen Gedanken. Er spricht nicht hinein mit abstrakten Sätzen. Er spricht auch nicht hinein mit wohlformulierten Worte, die dann irgendwie stimmen sollen. Gott spricht hinein mit Bildern, mit zwei unglaublich starken Bildern des Alltags der Menschen damals und heute. Bilder, die man sofort verstand. Das erste Bild: Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Wenn man es im Hebräischen anschaut, dann heißt es so viel wie: Hört eine Mutter auf, das Kind, das sie stillt, zu vergessen? Hört sie auf, an dieses Kind zu denken? Hört sie auf, für dieses Kind zu sorgen? Eine Mutter, die ein Kind stillt, heute weiß man sogar aus der Biologie, das sind Botenstoffe im Kopf einer Mutter im Gange. Oxytocin heißt dieses Mittel, dieser Stoff, der da wirkt, der eine tiefe Bindung zwischen Mutter und Kind herstellt. Hört eine Mutter auf, an das Kind, das sie stillt, zu denken? Für mich als Mann war das relativ fremd, dieses Bild. Ich war ja selber Bub, aber da habe ich es nicht mitgekriegt, als meine Mutter mich gestillt hat. Da war ich noch viel zu klein. Aber wir haben 4 Kinder. Und diese 4 Kinder sind alle innerhalb von 4,5 Jahren geboren. Da ging es immer heiß her bei uns. Und jetzt war es so, wenn ich mich abends ins Bett liege, dann schlafe ich. Was soll ich auch sonst im Bett machen? Und dann schlafe ich so sehr, dass ich nichts mehr mitkriege. Meine Frau, wenn die sich ins Bett legte, dann schlief sie auch, aber sie hatte wie so einen 7. Sinn für die Kinder. Und wenn eines der Kinder nachts schrie, hörte sie das, stand auf, gab dem Kind die Flasche, versorgte das Kind und ging wieder zurück ins Bett. Ich habe nie was mitgekriegt, was da meine Frau in der Nacht leistet. Aber eines Nachts, da wachte ich auf. Meine Frau schlief. Ich weiß nicht, was passiert war. Sie schlief und ich hörte ein Kind schreien. Dann dachte ich: Komm, Frau, wach auf. Sie wachte nicht auf. Dann habe ich gedacht: Okay, diesmal gehe ich. Ich habe mir das natürlich reiflich überlegt, mich noch einmal umgedreht, habe aber schon mein linkes Bein schon mal rausgestellt. Und wie ich das an der Bettkante dann sitze, wacht meine Frau auf. Was ist los? Dann sage ich: Du, ein Kind schreit, aber bleib liegen, diesmal versorge ich das Kind. Jetzt meine Frau: Mo, also das heißt Mann, Schwäbisch. Mo, bleibe bloß liegen, sonst wachen alle auf. Dann habe ich gedacht: Das mache ich so. Und sie hat wieder die Kinder versorgt. Das habe ich gemerkt. Meine Frau war da innerlich immer verbunden mit diesen Kindern. Es hat nicht aufgehört. Das ist das Bild, das Gott gebraucht und seinem Volk sagt: Wenn du denkst, ich habe dich sitzen gelassen. Nein. Ich denke von Minute zu Minute an dich, wie eine Mutter, wenn das Kind denkt, dass es stillt. Kommt ein zweites Bild, wieder von der Mutter. Hört eine Mutter auf, den Sohn, den sie aufgezogen hat, zu lieben? Oder hier heißt es, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Auch da muss ich gestehen, dieses Bild war mir fremd, lange Jahre, bis zu einem Besuch, den ich bei einer 70-Jährigen damals noch als junger Vikar gemacht habe. Und dann erzählt mir diese Jubilarin von ihrem Sohn. Sie war Witwe und sie hatte einen 35-jährigen Sohn. Und dieser Sohn war, ich weiß nicht, wie man das hier sagt, bei uns sagt man, das war ein Lump, also kein Guter, so. Der hat ihr die Wäsche vor die Füße geschmissen. Er hat ihr Geld gestohlen von ihrer Rente. Jede Woche kam einmal die Polizei vorbei, weil er mit Drogen irgendwas zu tun hatte. Sie hat mir ihr Leid geklagt über diesen Sohn und wie sie unter diesem Sohn leidet, der bei ihr in der Wohnung lebt. Ja, ich als junger Vikar, seelsorgerlich nicht ganz so gut geschult, hatte eine Lösung für sie. Ich sage zu ihr, ach wissen Sie, das können Sie doch ganz schnell lösen. Schmeißen Sie den Kerl doch raus. Das war falsch. Die Stimmung veränderte sich innerhalb von wenigen Sekunden. Und es war für mich immer peinlicher. Ich spürte, sie liebt immer noch diesen Sohn. Und dann war es besser, dass ich bald gehe. Da habe ich das verstanden. Den Sohn, den sie aufgezogen hat, hört eine Mutter auf, sich dieses Sohnes zu erbarmen? Nein! Und jetzt fragt Gott diese Menschen mitten in ihrer Traurigkeit. Und selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Das ist diese Treueerklärung, von dem der Kollege vorhin gesprochen hat. Diese Treueerklärung Gottes an sie. Das ist die Geschäftsgrundlage zwischen ihnen und ihrem Herrn. Wenn die Wegführung, die sie durchschreiten müssen, schwer ist, dann bleibt diese klare Aussage. Er hält ihnen die Treue, auch wenn man es nicht spürt oder wenn die Umstände scheinbar gegen einen sprechen. Er hält die Treue. Und jetzt setzt der Text die Bilder geradewegs fort, um Israel zu vergewissern in dieser Ausnahmesituation, in dieser traurigen Lage. Das nächste Bild. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. In die Hände gezeichnet. Ich weiß, da gibt es Auslegungen, die wenden das dann auf Christus und auf die Nägelmale in der Hand. Ich verstehe es zunächst einfach mal ganz banal, wörtlich, wie es da steht. Wann zeichne ich etwas in die Hand? Wann schreibe ich etwas in der Hand? Darf ich mal die Konfirmanden fragen? Wann schreibt ihr etwas in die Hand? Macht ihr das ab und zu? Macht ihr das nicht? Also als ich in der Schule war, habe ich das oft gemacht. Immer dann, wenn Klassenarbeiten waren. Da habe ich immer gedacht, die Faust kriegt der Lehrer nicht auf. So einen kleinen Spickzettel in die Hand gezeichnet, um etwas nicht zu vergessen. Manchmal macht man sich einen Strich, vielleicht auf eine Hand drücken, um etwas nicht zu vergessen. Manche machen sich einen Knoten ins Taschentuch, um etwas nicht zu vergessen. Ich tue manchmal meine Uhr umdrehen, ja, dass sie nach unten weist. Habe ich nie so, aber dann weiß ich, da war was. Was war das nochmal? Ist nur dumm, wenn es einem nicht mehr einfällt. Aber das ist so ein Merker, dass ich dran denke. Und das ist das Bild, was Gott diesen Menschen gibt. Hallo, ich habe euch in meine Hand geschrieben, dass ich euch nicht vergesse. So denke ich an euch. So denkt Gott an dich. Da gibt's keine Sekunde, wo Gott dich und mich nicht auf dem Schirm hätte, wie man sagt. Wo er nicht an uns denken würde. Er sieht uns. Er hält uns. Und wieder ein Bild, lauter Bilder. Deine Mauern sind immer da vor mir. Israel kannte die Mauern Jerusalems noch, als sie standen. Und nachdem sie zerstört und geschleift waren, diese Mauern, wurden sie weggeführt in fremdes Land. Und jetzt sagt ihnen Gott, hallo? Ich sehe schon wieder eure Mauern in Jerusalem, wie sie stehen. Ich sehe schon wieder diese Zeit, in der ihr in einem geschützten Rahmen leben könnt. Ich sehe schon die Zeit, wie ihr wieder zurückkehren könnt in eure Heimat. Ich sehe diese Zukunft für euch. Wahnsinn. Wie Gott hier ein Panorama plötzlich auftut. Ich habe eine Zukunft für dich. Es gibt ein Leben für dich. Nicht in der Traurigkeit, nicht mehr da, wo die Tränen fließen. Eine Zukunft, die für Christen sogar über diese sichtbare Welt hinausreicht. Eine Zukunft, die wahrnimmt, dass diese sichtbare Welt von einer unsichtbaren Wirklichkeit umgeben ist, von Gottes Reich durchdrungen ist. Wir sehen nur mit Augen. Aber hinter dieser sichtbaren Welt, der Himmel, der ist nicht weit weg. Der ist höchstens 5 Zentimeter weit weg von uns. Er umgibt uns. Und dort sieht Gott auch für uns Mauern, geschützten Lebensraum in diesem himmlischen Jerusalem, in diesem Heimatland, wo Jesus für uns eine Wohnung schon eingerichtet hat, in dem Haus des Vaters. Das kommt nicht erst dann, wenn wir irgendwann mal tot sind und dann irgendwann im Himmel sind. Nein, das ist jetzt schon Realität. Nur sehen wir es noch nicht mit unseren Augen. Aber das ist jetzt schon Wirklichkeit und das umgibt uns. Und jetzt sagt dieser Prophet, kommt, ihr seid wirklich schwer dran. Ihr habt den Eindruck, Gott hat euch verlassen. Er denkt nicht mehr an euch und ihr habt allen Grund, so zu denken. Das ist alles klar. Aber bitte, schau da drauf. Es gibt dahinter einen Lebensrahmen, der jetzt schon Realität ist. Das ist das große Thema im Hebräerbrief zum Beispiel. Lasst uns aufsehen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das kommt nicht erst, das ist jetzt schon Realität. Gott sieht diese Zukunft. Und nochmal ein Bild. Nein, eine klare Sache. Deine Erbauer eilen herbei. Aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davon machen. Das ist noch einmal eine Verheißung. Diese Herrschaften, die euch damals in Jerusalem den Lebensraum genommen haben, diese Herrschaften, die euch verjagt haben, die euch in fremdes Land geführt haben, die mitverantwortlich sind für diese Traurigkeit, in der ihr jetzt seid, für diese Not, die ihr jetzt erlebt, die müssen weichen. Und deine Erbauer, die sehe ich schon, diejenigen, die dich wieder zurückführen, die dich wieder in diese Gewissheit bringen, die sind schon unterwegs. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie wenigstens einen Menschen haben, der wie so ein Erbauer ist für sie. Ein Mensch, der sie aufbauen kann. Ein Mensch, dem es möglich ist, sie so anzusprechen, dass ihnen dieses Gespräch gut tut. Wir haben das in diesem Seminar besprochen, was das für wichtige Vorgänge sind, dass wir einen Menschen haben, der uns versteht, ein Mensch, der uns wertschätzt, wie wir sind. Und ein Mensch, der uns ehrlich seine Meinung sagt und sich nicht verstellt. Ein Mensch, dem an uns liegt. Ein Mensch, der mich lieb hat. Das sind Erbauer. Seelsorger sind das. So sind viele Seelsorger, ohne dass sie es wissen. Man kann Menschen so gut tun, wenn man zu einem Erbauer wird. Und da, wo sie das selber für sich erleben, dass es da Menschen gibt, die ihnen so begegnen und sie so aufbauen, da denke ich manchmal, ja, machen sie es auch. wollen sie auch zu einem Menschen werden, zu dem andere gerne gehen? Dass sie selber auch ein Mensch sind, der anderen zuhört, der sich aufmacht, andere zu verstehen, andere aufzubauen, Zeit zu finden, ihm Raum zu geben, ihn wertzuschätzen. Davon lebt Gemeinde. Davon lebt auch unser Miteinander, dass wir miteinander gegenseitig zu Erbauern werden, nicht zu Zerstörer werden. Manchmal rutschen uns so die Worte heraus, das kennen Sie auch. Worte, die wehtun, Worte, die tief gehen, die verletzen. Manchmal tut es uns dann leid anschließend, dass wir denken, warum aber auch musste mir das jetzt wieder passieren? Es braucht manchmal Gebet, Geduld und dann Kairos, den richtigen Augenblick, dass wir richtige Worte sagen, die aufbauen. Paulus sagt das so, beschäftigt euch damit, mit den Worten, die ihr Menschen sagen könnt, dass es diese Menschen aufbaut. Redet nicht aus eurem Mund verwesliche Worte, alte Sachen, sondern sucht danach, was den anderen aufbaut, was ihn ermuntert. Was könnten Sie heute Ihrer Frau sagen, dass es sie aufbaut? Was könnten Sie Ihrem Mann sagen, dass es ihn aufbaut? Was könnten Sie heute Ihrem Kind sagen, dass es Mut fasst? Was könnten Sie heute Ihren Eltern sagen, dass die Eltern sich freuen? Sonntag, eine gute Gelegenheit, sich mit solchen Gedanken zu beschäftigen. Was kann ich sagen, dass es der Mama gut geht? Was meint ihr? Was könntet ihr da sagen, dass es der Mama gut geht? Tja, Mama, es schmeckt mir nicht zu essen. Ja, das tut nicht so gut. Als Kinder, als meine Kinder klein waren, da ging das einfach. Da habe ich sie immer mal wieder gefragt, welche Note gebt ihr eurem Papa? Dann war meine schlechteste Note immer 2+. Die beste war immer eine 1. Meistens habe ich eine 1-2 gekriegt. Es hat dann lange angehalten. Du bist der beste Papa, du bist die beste Mama, klang es da immer wieder. Als die dann aber so ein bisschen älter wurden in der Pubertät, da habe ich dann meine Kinder wieder mal gefragt, welche Note gebt ihr denn eurem Papa? Oh, da haben die sich untereinander angeguckt. Eine ergreift das Wort und sagt, Papa, willst du es wirklich wissen? Dann habe ich gesagt, danke, danke, ich weiß Bescheid. Nehmen wir es mit, als einen Anlass, als einen Auftrag, auch aus diesem Text. Wie können wir heute Worte sprechen, die andere aufbauen? Und selbst wenn man in einer Lage ist, wo man jetzt nicht so solche Worte sprechen kann, weil man traurig ist, dann kommt die Zeit wieder, wo man es kann. Und vielleicht erleben Sie dann auch, dass heute jemand zu Ihnen ein gutes Wort spricht, im Sinne dieser Treueerklärung Gottes an Ihr Leben. Amen.